Für den Geisteskampf habe ich das ganze Vermögen meiner Frau geopfert. Im Februar 1920 auch meine Staatsstellung. Seitdem durchwandere ich Deutschland wie Christus das Judenland, Buddha sein Indien. Heute noch predigend, morgen aber herrschend.
Leonard Stark, geboren 1894. Bis 1920 Volksschullehrer, von 1920 bis circa 1930 Wanderprediger, später Hausmann und freier Publizist.
Der Zukunftsstaat. Ein religiöser Staat, ein Gottesstaat unter der Herrschaft eines Priesterkönigs, Diktatur des Weltkönigs. Ermordung aller derjenigen, die sich meiner Herrschaft nicht fügen.
Ludwig Christian, genannt Louis Heusser, geboren 1881, Unternehmer, ab 1918 Wanderprediger.
Alle diese Leute hatten so etwas Jüngerhaftes. Sie trugen, was ja heute wieder nichts Besonderes ist, sie trugen alle lange Haare und Bärte und hatten alles unwahrscheinlich leuchtende, gläubige Augen. Sie predigten gegen das Fleischessen, gegen das Tabak- und Braukapital und für eine naturgemäße Lebensweise.
Hugo Hartung, Bestsellerautor der 1950er Jahre und Zeitzeuge der Inflationsheiligen. Die Vorgeschichte. Kaiserreich und Erster Weltkrieg.
Unmittelbar nach dem Ende des Großen Krieges war unser Land voll von Heilanden, Propheten und Jüngerschaften, von Ahnungen des Weltendes oder Hoffnungen auf den Anbruch eines Dritten Reiches.
Aus der Erzählung »Die Morgenlandfahrt« von Hermann Hesse.
Erschüttert vom Kriege, verzweifelt durch Not und Hunger, tief enttäuscht durch die anscheinende Nutzlosigkeit all der geleisteten Opfer an Blut und Gut, war unser Volk damals manchen Hirngespinsten, aber auch manchen echten Erhebungen der Seele zugänglich. Es gab bakantische Tanzgemeinden und wiedertäuferische Kampfgruppen. Es gab dies und jenes, was nach dem Jenseits und nach dem Wunder hinzuweisen schien.
Was Hermann Hesse 1932 beschreibt, ist die mentale und spirituelle Großwetterlage in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Der sicher geglaubte Sieg war ausgeblieben, am deutschen Wesen war die Welt nicht genesen, die Revolution war gescheitert, der Kaiser ins Exil geflüchtet. Und auch der Glaube an die Volkskirchen, die den Krieg abgesegnet und oft sogar befürwortet hatten, war erodiert. Das galt vor allem für die evangelische Kirche.
Natürlich war die religiöse Bindung der Protestanten zutiefst erschüttert,
erklärt der Historiker Herfried Münkler.
Erstens an den Kaiser, der ja als Notbischof das Oberhaupt der evangelischen Kirche, gut sagen wir mal in Preußen, gewesen ist. Aber natürlich auch im Hinblick des Vertrauens darauf, dass, wie immer wieder auch gerade von der Geistlichkeit gesagt worden ist, der Herr mit den Seinen, also Gott mit den Deutschen, sei. Ergebnis zeigte, so ohne weiteres ist das nicht. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite natürlich, angesichts dieser großen Verluste, gab es auch einen hohen Bedarf an religiösen Tröstungen.
Angebote für diese Tröstungen machten ab 1919 zunehmend neue Propheten. Zu diesen gehörten nicht zuletzt die sogenannten Inflationsheiligen.
Als Inflationsheilige wird eine heterogene Gruppe von Männern bezeichnet, die zu ihrer Zeit als Wanderheilige, Naturmenschen oder Naturpropheten bekannt waren und besonders während der großen Inflation Anfang der 1920er Jahre in Erscheinung traten.
So definiert Wikipedia das Phänomen. In den etablierten theologischen Nachschlagewerken wie auch den einschlägigen Enzyklopädien wird diese Gruppe nicht erwähnt.
Sie selbst nannten sich Brüder, Christrevolutionäre, Christsozialisten oder Banditen des Weltbummelbunds. Es handelte sich um eine neureligiöse Erweckungsbewegung, die mit urchristlicher Unbedingtheit ein zeitgemäßes Weltbild für die Moderne verbreiten wollte.
Ja, das waren charismatische Menschenverführer.
Der Historiker Ulrich Linse hat sich eingehend mit den Inflationsheiligen beschäftigt. In den 80er Jahren verfasste er das Standardwerk über dieses Phänomen. Der Boden für die selbsterklärten Propheten wurde schon lange vor der Weimarer Zeit bereitet.
Das Problem der Religion war, glaube ich, im 19. Jahrhundert, dass man zunehmend eine Religion wollte, die nicht geglaubt wird, sondern die erfahren wird. Und das war, denke ich, etwas, was das 19. Jahrhundert beschäftigt hat. Der bloße Glaube hatte sich sozusagen verflüchtigt durch die Religionskritik. Aber Religion, die erfahrbar wird, besonders wenn sie an deinem eigenen Körper erfahrbar wird, das ist durchaus attraktiv.
Gusto Gräser und der Monte Verità. Der Urvater am Berg der Wahrheit.
Ab Herbst des Jahres 1900 wurde ein Ort bei Ascona im Tessin zur zentralen Anlaufstelle vor allem für Deutsche, die nach alternativen Lebensformen und spirituellen Angeboten suchten. Seine Gründer nannten den Ort Monte Verità, den Berg der Wahrheit.
Also dieser Monte Verità war eigentlich der Ort, wo sich vor allem Künstler wiedergefunden haben, wo eigentlich alles das, was Lebensreform war, besonders konsequent gelebt wurde.
Die Wirtschafts- und Sozialhistorikerin Judith Baumgartner.
Wir haben ja von der Freikörperkultur gesprochen. So hat man dort auch zum Beispiel Boden bearbeitet und zwar ohne Kleidung. Es ist ja für uns heute auch relativ nicht nachvollziehbar, dass man das nackt macht. Aber es gab dort eben einfach auch die Möglichkeiten, das so auszuleben, wie man Lebensreform verstand.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten immer mehr Menschen das Gefühl, dass sich das Leben durch die Industrialisierung weit wegbewegt hatte von seiner Essenz, von einer oft konstruierten und als idealtypisch angenommenen Form. Lebensreform oder Lebensreformbewegung ist eine Sammelbezeichnung für all diese Bestrebungen wie Vegetarismus, Nudismus, Sonnenbaden etc. Ein früher Ruf zurück zur Natur. 1907 begibt sich auch Hermann Hesse zum Monte Verità. Der Dichter ist auf der Suche nach Antworten in einer schweren Lebenskrise. Er schläft auf Laub und Zweigen, lebt vegetarisch und klettert nackt in den Bergen. Hesse stammt aus einem Pfarrhaus. Seine Eltern waren in Indien als Missionare tätig und betrieben einen Missionsverlag. Sie sind Pietisten. Und das zu einer Zeit, als diese Strömung des Protestantismus maßgeblich von Erweckungsbewegungen geprägt wurde. Hesse war also einerseits christlich geprägt, andererseits suchte er nach Neuem. Seinen Guru fand er am Monte Verità im Urvater der Inflationsheiligen, Gusto Gräser.
Und seine ganze Erscheinung, er hatte, ist ja in einem Aufzug aufgetreten, der absolut aufsehenerregend war. Er ist mir auch vorher schon in den Straßen aufgefallen.
Hermann Müller begegnete Gusto Gräser 1955 als Student in München. Zu diesem Zeitpunkt wanderte Gräser schon über 50 Jahre in einem wallenden Leinengewand und mit Sandalen durch die Lande. Aus Müllers Worten spricht noch heute die Begeisterung für das Charisma, das Gräser ausstrahlte.
Man sah auf den ersten Blick, das ist ein, ja, mindestens ein Original, vielleicht sogar ein Prophet oder aber auch ein Verrückter. Das war schwer zu sagen. Ja.
1879 in Siebenbürgen geboren, begann Gusto Gräser eine Kunstschlosserlehre, die er aber bald abbrach, um sich der Malerei zuzuwenden. Nach einem visionären Erlebnis zerstörte er seine Bilder, verschenkte seinen Besitz und ging auf Wanderschaft. Als moderner Franz von Assisi in Kutte und Sandalen wollte er den Mitmenschen mit seinen Predigten zu einem bescheidenen Leben in Einklang mit der Natur verhelfen. Sein Angebot fiel auf fruchtbaren Boden.
Neue, alte Visionen. Vegetarismus, Wandervogel und Lebensreform.
Wir haben seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in der Tat in Deutschland eine Suchbewegung, die sehr stark auch von Intellektuellen herkommt, die sehr viel mit Generationalität zu tun hat, die man in dieser Weise in anderen Ländern nicht so ohne weiteres feststellen kann.
Der Historiker Thomas Mergel, Professor für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität Berlin.
Es ist schwer zu erklären, wie das kommt, aber was wir in der Tat haben, ist eine Melange von Selbstreform, Lebensreform, neue Gesellschaftsvisionen, welche die auch sehr haptisch bewegen. Also der Wandervogel, der hinausgeht aus den Städten, ein Ungenügend an aktuellen Zivilisationsformen. Das ist schon etwas, was es in Deutschland jedenfalls sehr viel ausgeprägter gibt als in anderen Ländern.
Hoch in die Wolken flieht der Blick, wir ziehen uns aus der Welt zurück und sprechen leise im Chorum. Rabindranath Tagore.
So verballhornte Erich Weinert in seinem Gesang der Edellatscher den Wandervogel, die Keimzelle der deutschen Jugendbewegung. Ihm war diese an der Romantik orientierte Bewegung zu weltabgewandt und selbstbezogen.
Hui, Klassenkampf, wie ordinär, wir kennen nicht Tarife, der Reich. Kommt von innen her, aus unserer Seele tiefe.
Die Wandervogelbewegung begeisterte vor allem Jugendliche und junge Erwachsene bürgerlicher Herkunft. Angesichts seiner relativen politischen Ohnmacht zur Zeit des Kaiserreichs zog sich das deutsche Bürgertum aus der Politik zurück und suchte sein Heil in alternativen Lebensformen. So gründete zum Beispiel der frühe Abgeordnete des Frankfurter Paulskirchenparlaments, der Theologe Eduard Balzer, 1867 die erste vegetarische Vereinigung Deutschlands. Bereits 1859 wurde er zum ersten Präsidenten des Bundes freireligiöser Gemeinden Deutschlands gewählt. Sich selbst bezeichnete er als Propheten und Jesus als Sozialrevolutionär. Aber nicht nur im Bürgertum gab es Interesse an der Lebensreform.
Wir haben in der Arbeiterbewegung schon des Kaiserreichs eine ganz starke Bewegung, die sich für Bildung interessiert, die sich für naturwissenschaftliche und philosophische Erklärungen der Welt interessiert, die auch fragt nach den Grenzen von Religion und Säkularisierung. Gerade die junge Arbeiterschaft, und das zeigt sich dann in der Weimarer Republik auch, ist sehr mit solchen ethischen Fragen auch beschäftigt. Und von daher ist sie auch durchaus offen für diese Form von Lebensreform, von Selbstreflexion, von neuen Handlungsformen, wie etwa in der Jugendbewegung.
Der Erste Weltkrieg bringt die Aufbrüche der Lebensreformer zunächst zum Erliegen. Aber ihre Ideen dringen nach 1918 bis in die Arbeiterbewegung vor. Landwirtschaftliche Siedlungsprojekte werden, anders als im Kaiserreich, von der Weimarer Republik staatlich gefördert. Die Jugendbewegung, die 1913 mit dem reichsweiten Treffen auf dem Hohen Meißner im osthessischen Bergland einen Höhepunkt ihrer öffentlichen Sichtbarkeit erreicht hatte, erlebte nach dem Ersten Weltkrieg erneut starken Zulauf. Die existenzielle Not nach Kriegsende lässt viele Menschen erst recht nach einer Gemeinschaft jenseits von Kaiser, Staat und Kirche suchen.
Etwa diese Erfahrung, die man hat in den Zeiten der Not der Volksküchen, wo sozusagen am Ende Hunderttausende in Städten gespeist werden und wo wohlhabende und nicht so wohlhabende Leute zusammenkommen. Diese Erfahrung, die haben viele, sie sagen, da haben wir Gesellschaft anders erlebt, da haben wir sie auch solidarischer erlebt. Da müssen wir sozusagen mehr über uns selbst nachdenken. Und von daher würde ich sagen, die Lebensreform, die Jugendbewegung ist eine Wurzel, die andere ist wahrscheinlich schon die Kriegserfahrung auch.
Beide Faktoren bereiten aus Thomas Mergels Sicht einer Reihe von selbst erklärten Heilsbringern den Weg. Sie stoßen in das Vakuum, das aus dem Imageverlust der Kirchen sowie der Abdankung des Kaisers resultierte. Es schlägt die Stunde der Schüler von Gusto Gräser. Bühne frei für die Inflationsheiligen.
Porträt Nummer 1. Luis Heusser. Der Wahrheitsmensch.
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, die Auferstehung, der Übermensch und der gute Hirte.
Luis Heusser ist der prominenteste Inflationsheilige, sowohl was die mediale Aufmerksamkeit als auch die Zahl seiner Anhänger betrifft. Auf dem Höhepunkt seiner Mission als Prophet und Wanderprediger unterschreibt Heusser Briefe mit Louis l'Eternel, also Louis der Ewige, und reißt sein Publikum mit charismatischen Reden mit.
Das war sehr schön, wie er so losdonnerte dann. Das war überhaupt dasjenige, was zuerst Anklang brachte und was die Bevölkerung mit so einem Menschen, also er war volkstümlich.
Ende Mai 1980 besucht der Historiker Ulrich Linse einen der letzten Zeitzeugen der Inflationsheiligen. Der damals 77-jährige Siedler Willi Ackermann wohnt in einem selbstgebauten Blockhaus in Tiddische im Kreis Gifhorn. Seit den frühen 1930er Jahren leben er und seine Frau dort als Selbstversorger. Noch als alter Mann ist Ackermann begeistert vom charismatischen Auftreten des Inflationsheiligen Louis Heusser, den er Lou nennt.
Ja, und so hat sich
denn Lou kennengelernt in Hamburg?
In Hamburg.
Ah ja, bei einer Rede.
Ja. Oh, da ging es los. Ah, jetzt wollen wir mal so einen Wanderredner hören.
Ach, da ist die Jugendgruppe.
Ja. Und dann hat sich das doch ganz anders herausgestellt. Ah, ja. Und dann habe ich gesehen, dass der mit Fleisch und Blut, also dass er wirklich mit Herz und Hand dabei war in seiner Art.
Zunächst scheint nichts den 1881 geborenen Bauernsohn Louis Heusser aus dem württembergischen Bönnigheim zum geistigen Monarchen und Retter Deutschlands, wie er sich selbst nannte, zu prädestinieren. Nach der Lehre in einer Trikotagenfabrik geht Heusser nach London. Zur Weltausstellung 1900 zieht er nach Paris. Dort gründet er eine Champagner-AG und heiratet eine Frau mit Vermögen, mit der er eine elegante Wohnung auf den Champs-Élysées bewohnt.
Er war doch Sektfabrikant. Ebernay Luzern Paris. Ja. Dann hat er anderen Sekt aufgekauft und hat die Etikette runter und hat den wieder verkauft. Der hat Dinge. Also der sagt er, ja, man muss sie anscheißen, wo sie sind.
Von Anfang an sind Heussers Geschäftspraktiken alles andere als sauber. Als er von seinem Schweizer Wohnsitz aus zusätzlich als Buchmacher für französische Rennwetten agiert, wird 1914 in Deutschland Haftbefehl gegen ihn erlassen. Zu dieser Zeit regt sich erstmals das Messianische in ihm. Vermutlich 1917 beginnt er mit der Niederschrift von Le Surhomme de Demain, der kommende Übermensch. Heusser selbst kündigt diese Schrift großspurig als das dritte und letzte Testament an. Der Übermensch bezieht sich natürlich auf die Predigten des Zarathustra, dem persischen Religionsstifter und Propheten, dessen Ideen Friedrich Nietzsche in seinem Werk Also sprach Zarathustra weiterspann. Die Trivialisierung Nietzsches war unter den Inflationsheiligen weit verbreitet.
Ja, es wird immer der Zarathustra zitiert. Ja, das ist klar, der prophetische Ton, das ist etwas, was, denke ich, über Nietzsche in vielen Köpfen dieser halbgebildeten Leute herumspuckt. Ja. Also es ist sozusagen, jeder will ein Zarathustra im Kleinen sein. Ja. Das ist nichts philosophisch Durchdrungenes, das sind Attitüden, die übernommen werden. Ja.
1917 beginnt Heusser außerdem, motiviert vom Vorbild Rudolf Steiners, Vorträge zu halten. Er verlässt die Familie und ernährt sich in Volksküchen. Einer seiner Vorträge erhält eine Rezension in der Neuen Zürcher Zeitung.
Es ist zum großen Teil verworren, unklar, unfertig, utopistisch, mit Geschmacklosigkeiten, krassen Irrtümern, falschen Bildern, kosmopolitischen Binsenweisheiten versehen. Philosophie, Weltgeschichte, Kriegsereignisse, Literatur, familiäres, religiöses sind bunt durcheinander geworfen und lassen einen irgendwie leitenden roten Faden fast durchweg vermissen.
Nach einigen Misserfolgen zieht Heusser in die Kommune am Monte Verita. Hier trifft er auf Gusto Gräser, der ihn in die Lehren Lao Tse's einführt. Damit einher geht Heussers äußerliche Veränderung. Er tritt nun nicht mehr in Anzug und Zylinder auf, sondern mit Bart, langen Haaren und in wallenden Gewändern. Seinen Aufenthalt am Monte Verita verkauft er seinem Publikum später so.
Jesus war 40 Tage versucht. Ich selbst war 40 Tage in der Wüste Ascona versucht worden, umzukehren.
Auch am Berg der Wahrheit setzt Heusser seine unsauberen Geschäftspraktiken fort. Und das ausgerechnet bei seinem Mentor Gusto Gräser.
In Locarno ist er ja angefangen. Er hat da auch so ein bisschen, glaube ich, mit den Gräsern so ein bisschen Gaunerei auch getrieben.
Ja, die Fotos sind hier drunter. Grundstücksgaunerei.
Ja, Grundstücksgaunerei.
Heusser nimmt Gräser seine geerbten Häuser auf dem Grundstück am Monte Verita ab, ohne sie zu bezahlen. Aus Gräsers Reaktion auf den Betrug spricht eine gewisse Gelassenheit, um nicht zu sagen Entrückung.
Wenn er ein Haber ist, lass es ihn haben.
Zurück in der Schweiz erregt Heusser mit seinen öffentlichen Vorträgen zunehmend Aufsehen und Missfallen. 1919 wird er nach Deutschland abgeschoben. Dort begegnet ihm 1920 der jugendbewegte, damals 17-jährige Willi Ackermann.
Es war eine Kraftnatur, wirklich.
Eine Kraftnatur, deren Auftreten mittlerweile mit einer Art Größenwahn einhergeht, die Ulrich Linse in einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung begründet sieht. Das zeigt sich schon in der Bewerbung seiner Vorträge.
Und die ganze Litfaßsäule war, ich bin, ne? Oder ich rede, ne? Louis Heusser, ne? Und so weiter.
Anziehend wirken vor allem sein charismatisches Auftreten und seine Sprechweise. Willi Ackermann erinnert sich.
Das ging so, er sprach so ganz leise mit einmal. Ich! Nicht und so weiter, nicht der Brücke, der wackelte,
ja,
da, nicht?
Ja, ja.
Ich aber sage euch, nicht? Und dann ging es so los, auf diese Art. Das war wirklich also, da wetterte da alle.
In Reden, auf Plakaten und in Briefen versteigt sich Heusser zu immer krasseren Anmaßungen und drastischen Formulierungen, die es heutigen Hörern unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass diesem Mann überhaupt Menschen gefolgt sind. In einem Brief aus dem Jahr 1922 klingt das so.
Ich will, o du mein Wille, du in mir, du Heiliger, ich will ein großes und ein starkes und gewaltiges, ein sauberes, stolzes, kühnes, frohes, freies Volk, ein Volk aller Völker, ein Volk, Herr über Völker, und ich will diesem Volke Führer sein.
In solchen Krisenzeiten ist die Definition des Spinners nicht so ganz einfach zu liefern, weil man erst ex post weiß, wer jetzt eigentlich der Spinner ist.
Erklärt der Historiker Thomas Mergel.
Das ist ja eine Zeit großer Unsicherheit und in dieser Zeit hört man allen möglichen Leuten zu. Also gerade seit Ende des Krieges, Max Weber hat auch ständig auf Versammlungen gesprochen und die waren voll, hört man eben den Leuten gerne zu, was die für Visionen zu verkünden haben, was sie für Vorstellungen von der Zukunft haben, wie man leben soll. Das ist etwas, was in dieser Zeit, Ende des Krieges, Anfang der 20er Jahre, sehr, sehr weit verbreitet ist.
Die von der Lebensreform geprägten Inflationsheiligen treten zwar als starke Egos auf, gleichzeitig machen sie ihren Zuhörern auch Angebote.
In der Agitation ist das eine extrem ich-zentrierte Bewegung.
Martin Geier, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Das ist in diesem Fall der Führer Heusser, der mit seinem Ich als Heilslehrer auftritt und seiner Gefolgschaft anbietet, auch an ihrem Ich zu arbeiten. Diese innere Reform und dieser Appell an innere religiöse Gefühle, die ja nicht mehr konfessionell in irgendeiner Art und Weise gebunden ist, ist außerordentlich stark.
Du musst kein Anhänger werden im Sinne eines blindgläubigen Mitläufers, sondern du musst selbst ein zweiter Heiliger werden. Das war ja die Botschaft gewesen. Deshalb gibt es ja diesen ganzen Schwarm von Leuten, die um Heusser zum Beispiel herum sind.
Es sind aber nicht nur andere Narzissten oder extrem beeinflussbare Menschen, die den Inflationsheiligen folgen. So lädt zum Beispiel Walter Gropius Heusser zu einem Vortrag ins Bauhaus ein.
Im Bauhaus sind ja gerade in der Frühphase ja nun die verschiedenen reformerischen Gruppen unterwegs. Es ist noch nicht das moderne, kühle, rationalistische Bauhaus der Effizienz. Diese Offenheit, was neue Ideen angeht, Ideen, die im Bereich des Anarchismus liegen können, des Kommunismus, Bolschewismus, diese Offenheit ist sehr ein Kennzeichen dieser Zeit, finden sich auch an Universitäten, die verschiedensten intellektuellen Gruppen sind im Austausch miteinander.
Es wird ja in den Quellen behauptet, dass nach dem Auftritt von Heusser viele Studenten weggelaufen seien nach Italien.
Um dann am Monte Verita ein Aussteigerleben zu führen. Die Befreiung des Ich praktizierte Heusser aber noch in einem ganz anderen Bereich, der Sexualität. Zahlreiche Frauen sollen ihm regelrecht hörig gewesen sein. Ulrich Linse schreibt in seinem Buch:
Dabei zerstörte er so manche Ehe und Familie. Was er damit rechtfertigte, dass alle fleischlichen oder legalen Bindungen vor ihm, dem Geist, keine Bindekraft mehr besäßen.
Ein Muster, das sich bei vielen Sektenführern wiederholt. Die Allmachtsfantasien weiten sich auf sämtliche Lebensbereiche aus. 1980 versucht der ehemalige Häusseranhänger Willi Ackermann, den Vorwurf der sexuellen Ausbeutung zu relativieren.
Und was man denn so über ihn erzählt, von wegen, dass sie hier Schlange gestanden haben, die Weiber, bis er sie alle durchgekriegt hat, dass er ein Dutzend in einer Nacht gemacht hat und so weiter. Das muss man von einer ganz anderen Seite aus sehen. Das ist nicht, auf keinen Fall ist es nicht aus einer Ich-Sucht heraus geschehen, sondern wirklich, um den Nächsten näher zu kommen. Nicht? Und ob sie das begriffen haben, ist eine andere Sache.
Ulrich Linse verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Männermangel, der nach den enormen Verlusten des Ersten Weltkriegs in Deutschland herrschte. Einige Frauen wollen mit Heusser gar den neuen Messias, einen deutschen Christus, zeugen.
Die beteten ihn an. Nicht? Die glaubten eben tatsächlich an den kommenden Heiland.
Als diese Praktiken in seiner Anhängerschaft ruchbar werden, entgegnet ihnen Heuser laut Ulrich Linse:
Das ist meine heiligste Handlung gewesen. Ich bin der Reine. Ich kann keine unreine Handlung mehr begehen. Ich bin das Meer. Ich nehme all euren Schmutz in mich auf.
Parallel zur zirkulierenden Geldmenge scheint sich zwischen 1922 und 1923 auch Heusers Ego noch weiter aufzublähen. Er ergeht sich in Gewaltfantasien und erklärt, nach seiner Machtübernahme würden alle Kritiker hingerichtet. Er nennt sich jetzt
oberster Kriegsherr im Kampf für eine treue, vom gesamten Volkswillen getragene Regierung.
Oder gleich
Louis le Christ, roi d'Allemagne et empereur du monde. Louis Christus, König von Deutschland, Kaiser der Welt.
Im November 1922 gründet Heusser die Christlich-Radikale Volkspartei. In ihr will er Republikfeinde von rechts und links vereinen. 1923 wird er schließlich wegen Missachtung des Versammlungsverbots in Oldenburg verurteilt und kommt für einige Monate ins Gefängnis. Trotz seiner sich verschlechternden Gesundheit lässt er sich zu den Reichspräsidentenwahlen 1925 aufstellen. Siegesgewiss. Als er verliert, unterschreibt er einen Brief mit
Louis Christian Heuser, der Zerschmetterte, Unbesiegbare.
Mittlerweile tritt er wieder rasiert und mit Anzug und Zylinder auf. Die zunehmenden gesundheitlichen Probleme tun seinem Willen zur Mission keinen Abbruch. Noch wenige Tage vor seinem Tod ruft er im Krankenhaus Berlin-Neukölln seine verbliebenen Getreuen zu einer Neugründung des Heuserbundes auf, diesmal unter dem Namen Heuserreich. Am 9. Juni 1927 stirbt Louis Heuser im Alter von 45 Jahren an einer Herzmuskelentzündung. Damit war der prominenteste und vielleicht auch der gefährlichste seiner Art verschwunden. Aber es gab ja noch mehr Inflationsheilige.
Porträt Nummer 2. Friedrich Muck Lamberti, der Messias von Thüringen.
Ja, ich habe ja mit den Leuten gesprochen.
Ach so.
Antreten zum Spielen.
Ah ja.
Kunsthandwerker, Lebensreformer und Prophet einer spirituellen Erneuerung. Friedrich Muck Lamberti wird am 14. Juli 1891 im damals deutschen Straßburg geboren. Als Messdiener beeindruckt ihn vor allem die Marienverehrung. Mit 13 Jahren reist er von zu Hause aus und wandert durch Deutschland.
Worin die Wolken flieht, der Blick, wir ziehen aus der Welt zurück und sprechen leise im Chore. Rabindranath Tagore.
Mit 16 Jahren arbeitet Muck Lamberti in einem Reformhaus, zunächst in Stuttgart, dann in Brünn. Er wird Anhänger von Gusto Gräser. Er ernährt sich vegetarisch, raucht und trinkt nicht und sucht Kontakt zur Wandervogelbewegung. Als Soldat im Ersten Weltkrieg kommt er mit anderen Wandervögeln in eine spezielle Marineeinheit mit vegetarischer Verpflegung. Nach dem Krieg sammelt er junge Anhänger aus der Jugendbewegung um sich. Die neue Schar.
Wir kamen damals so ein bisschen aus der Jugendbewegung, aus der Wandervogelei und beeindruckt schon Rabindranath Tagore sehr auf blühenden Jasmin, blühenden Flieder und Volkslieder eingestellt.
Der Schriftsteller Hugo Hartung war 11 Jahre jünger als Muck Lamberti. In den 1950er Jahren wurde der Autor mit seinen Romanen »Ich denke oft an Piroschka« und »Wir Wunderkinder« bekannt. 1969 erinnerte er sich im Süddeutschen Rundfunk an seine Jugend in Weimar.
Es war ein Massenwahn, eine Massenhysterie, die sich dort ausbreitete. Sehr ehrenwerte Leute, die Philosophin Gertrud Prellwitz, der Dichter Johannes Schlaf und so weiter, bekannten sich, genau wie die höhere Geistlichkeit in Weimar, zu diesem Muck Lamberti. Ich bin bei seinen Veranstaltungen dabei gewesen. Er hat in der Hertha-Kirche seine Lehren verkündet. Sie war übervoll, sie war mit Birken geschmückt. Und wir sangen in der sehr protestantischen Stadt katholische Marienlieder, Meerstern, ich dich grüße. Die ganze Stadt war in einem beinahe dem Mittelalter vergleichbaren Tanzwahn. An allen Straßenecken wurde getanzt, aber es war ein Aufschwung, auch ein Glaube, dass jetzt etwas ganz Neues geboren werden würde. Es war nur noch unter den Einwirkungen des Krieges, der Hungerzeit. Da sangen wir alte Volkslieder und tanzten Volkstänze. Und die Weimarer Landeszeitung Deutschland schrieb damals: Die Gräfin neben dem Lumpenmann Hand in Hand.
Protestantische Pfarrer öffnen einem katholisch sozialisierten, selbsternannten Guru ihre Kirchen und lassen ihn dort predigen. Eine kleine Sensation. Tatsächlich scheinen die Protestanten sehr viel anfälliger für die Verheißungen der Inflationsheiligen zu sein. Zunächst tritt Muck Lamberti als charismatischer Redner in Erscheinung. Doch bald erhalten seine Reden einen ganz und gar weltlichen Beigeschmack. Seit 1918 prophezeit er die nahende Ankunft eines Heilands in Gestalt eines Kindes.
Ich gebe es so wieder, wie er mir es erzählte, in seiner unintellektuellen, erlebnisstarken Art.
So formuliert es die Schriftstellerin Gertrud Prellwitz in ihrem Bekenntnis zu Muck Lamberti. Darin findet sich auch folgender Passus:
Alles muss zum Willen werden, sich hinaufzupflanzen, höhere Menschen zu zeugen, den König zu zeugen. Nicht jammern müssen die Deutschen, sondern schaffen, zeugen, austragen, gebären, schützen, hegen, großziehen.
Und beim Zeugen war der Prophet ganz vorne mit dabei. Er predigte Enthaltsamkeit und Askese, gleichzeitig schlief er aber mit mehreren seiner Anhängerinnen. Denn wer außer ihm hätte Vater des neuen Christus sein sollen? Als das bekannt wurde, musste seine sogenannte neue Schar die Leuchtenburg in Thüringen, wo sie ihr Winterquartier aufgeschlagen hatte, im Februar 1921 verlassen. Ulrich Linse hat 1980 den 89-jährigen Muck Lamberti in einem stillgelegten Bahnhof im Westerwald dazu befragt.
Sie sagten damals, man muss das Kind zeugen, das Kind als Künder.
Ja,
das Kind als Künder einer neuen Zeit, ja.
Ist ja richtig so. Das ist ja ganz richtig.
In einem Verhör wies Muck Lamberti auf die angebliche sexuelle Not der Frauen hin, da ja viele Männer im Krieg gefallen waren. Später sickerte dann durch, dass Muck anscheinend gezielt junge Frauen angesprochen hatte. Im Gespräch mit Ulrich Linse erzählte er 1980 folgende Anekdote zur Illustration.
Aber weißt du, sagst du, Muck, wir machen mal ein Pütters, eine Wanderung in die Gebirge. Und dann sind wir ins Gebirge gegangen und da hat es geregnet. Das hat sie, ja, was machen wir denn nun? Ach, sagt sie, ich bin da schon mal gewohnt. Zieh dich mal aus, sagt sie, und wir machen ein Feuer. Da kommen die gleich dahin und wir schlafen wir zusammen, nackt, ist egal. Wir werden uns schon wärmen. Die war so sauber, die Frau, so anständig und hatte so ein feines Leben. Die hatten ihren Schatz, der war nur in die Gefangenschaft im Kaukasus.
Der naturverbundene Muck Lamberti benennt seine Kinder nach den Bäumen, unter denen sie entstanden. Birke, Linde, Eibe, Espe, Esche und Erle. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen gründet Muck Lamberti keine eigene Partei. Republikfeinde sind die Inflationsheiligen aber durch die Bank.
Der junge Mensch ist empört über den Zustand der Gesellschaft, die nicht fähig ist, die Arbeitslosen zu beschäftigen, haben wir geschrieben, nicht? Weil sie Parteien hat. Wir haben immer gesagt, Parteien. Wir haben immer gesagt, wenn ihr was gemeinsam habt, dann braucht ihr keine Partei.
Muck Lamberti, so schreibt Ulrich Linse, vertritt Vorstellungen von einer sogenannten völkischen Regeneration Deutschlands. Der Parteiendemokratie setzt er das Ideal einer deutschen Volksgemeinschaft entgegen. Diese wird von fast allen Inflationsheiligen beschworen. Mit Antisemitismus, wie später bei den Nazis, geht das zu dieser Zeit noch nicht unbedingt Hand in Hand. Nur wenige Inflationsheilige sind erklärte Antisemiten. Der Historiker Thomas Mergel.
Zunächst mal würde ich sagen, dass gewissermaßen die rechte Imprägnierung dieser Gedanken anfangs noch nicht sehr stark ist, eigentlich erst in zweite Hälfte 20er Jahre oder Richtung 1930 so stark wird. Das kann man auch beim Begriff der Volksgemeinschaft sagen, der eben in den Mitte der 20er Jahre noch ganz offen ist und der eigentlich sehr viel mehr integrativ als abschließend ist. Und diese rassistische Aufladung des Volksgemeinschaftsbegriffs, die ist nur ein Strang in dieser Zeit.
1922 heiratet Muck Lamberti. Er gründet eine erfolgreiche Handwerksgemeinschaft, doch sein missionarischer Eifer ist erloschen. Er überlebt die Nazi-Diktatur. Nach dem Krieg baut er seine Handwerksgemeinschaft in Naumburg neu auf. Nach Problemen mit der sowjetischen Besatzung siedelt er erst nach Königswinter und dann in den Westerwald um. Am 7. Januar 1984 stirbt Friedrich Muck Lamberti im Alter von 92 Jahren.
Wenn Gewitter ist, habe ich mich nackt ausgezogen, damit die Strahlen von dem Gewitter nämlich auf den Menschen Einfluss haben. Und ich kann nicht behaupten, dass ich krank geworden bin. Ich bin noch nie krank gewesen. Nö, nö.
Porträt Nummer 3. Leonard Stark, der König von Bayern.
Ich bin Kraft. Ungeahnte geistige Kräfte gehen von mir aus.
In dem Volksschullehrer, späteren Wanderprediger und charismatischen Redner Leonhard Stark fand der inflationsheilige Louis Heusser seinen eifrigsten Schüler und einen wirkmächtigen Konkurrenten.
Nachher waren Plagiate da, ja. Da haben sie ihn nachgemacht. Und da glaubten sie, sie seien schon Lou. Nicht? Und dann schrieben sie auch, ich bin, nicht? Und so weiter und so fort.
Ich bin der Christ nach Christus. Ich alleine verstehe die Bibel in ihrem Geist. Ich bin Zarathustra nach Nietzsche. Neue Werte setze ich auf neue Tafeln. Ich bin der Eingebahnte nach Laozi. Ich künde die Bahn und den rechten Weg.
Am 3. November 1894 wird Leonhard Stark in Schamhaupten in der Oberpfalz geboren. Mit 17 überkommen ihn Zweifel an seiner katholischen Weltanschauung. Er nimmt am Ersten Weltkrieg teil, im Feld liest er Rousseau, Goethe, Nietzsche und die Bibel. Eine Granatenexplosion schleudert ihn durch die Luft, er überlebt unverletzt, zumindest körperlich. 1918 heiratet er die Fabrikantentochter und Musiklehrerin Clara Bandlin, eine württembergische Protestantin. Stark wird Volksschullehrer in Regensburg. Und dann trifft er am 12. August 1919 auf Louis Heusser. Im Februar 1920 gibt Leonhard Stark seinen Beruf auf. Mit Heusser verbindet ihn eine Art Hassliebe. Er ist der Meister, den es zu überwinden gilt. Im September hält Stark seinen ersten Vortrag. Das Thema: Das große Ich. Nach Reden über Christus, Spartakus, Judenfrage und Sexualismus bekommt er 1921 in Bayern Redeverbot. Wie Heusser bewirbt Stark seine Auftritte durch effektheischende Plakate. Unter seinem Konterfei prangen Sprüche wie
»Ich bin mehr als Rabindranath Tagore«
oder etwas elaborierter, aber nicht weniger größenwahnsinnig
»Wovon Rabindranath Tagore, Graf Kaiserling, Dr. Steiner und andere schreiben, das bin ich. ein Mensch des Seins und der Wahrheit.
Viel ist bei Stark vom Geist die Rede, auch in Hinsicht auf die Beziehung von Mann und Frau. Beim Sprechen bleibt es aber auch bei ihm nicht. Wie Heusser und Muck Lamberti hat auch er sexuellen Kontakt zu vielen Frauen. Er präsentiert sich ihnen in der Rolle des Heilers.
Als Herr nütze ich meisterlich meinen Trieb. Er dient mir als Instrument.
Ein Ehemann, dem Starke die Frau ausgespannt hat, schreibt Ende 1922 an einen Leidensgenossen:
Stark lebt nun in Regensburg mit meiner Frau, die für ihn der Inbegriff des Weibes ist. Ihretwegen hat er seinerzeit der Clara einen Fußtritt gegeben. Aber die Clara ist dann wieder zurückgekommen zu ihm, weil sie ihn jetzt versteht. In einem Brief an ihn schrieb sie: Alle Frauen auf der ganzen Welt müssen noch durch dich, großen Mann, hindurchgehen, um von dir erlöst zu werden. Wenn das nicht Wahnsinn ist, so weiß ich es nicht.
Der Zeitgenosse Willi Ackermann hat im Gespräch mit dem Historiker Ulrich Linse für den Kopierer Stark nicht viel übrig.
Der Leonhard hat auch so, nun, der brachte so ähnlich wie, man könnte ihn so ähnlich wie mit dem Josef, mit dem Strauß, könnte man ihn vergleichen, nicht?
Ja, der hat ja auch mit Hitler einen Briefwechsel gehabt.
Wie?
Der Leonhard hat ja mit Hitler auch einen Briefwechsel gehabt.
Ja.
Dieser Briefwechsel ist allerdings verschollen. Leonhard Stark empfindet eine große Nähe zu Hitler. Er nennt sich selbst Diktator der Christusregierung Deutschlands.
Das Erbe der Inflationsheiligen.
Überhaupt ist es auffällig, wie häufig sich die Inflationsheiligen als Führer und kommende Diktatoren bezeichnen. Der Historiker Herfried Münkler.
Also sicherlich hat sich Hitler in Wien und in München, also noch vor dem Ersten Weltkrieg und dann teilweise nach dem Ersten Weltkrieg, in Milieus bewegt, die so ähnlich strukturiert waren wie die Milieus, aus denen diese selbsternannten Heiligen kommen. Und dabei ist er auf zweierlei gestoßen, nämlich erstens Charisma-Inszenierung, das ist die Aufgabe des Führers, und Charisma-Gläubigkeit, gewissermaßen auf der Seite der Geführten. Und da hat er, glaube ich, eine Menge beobachten und auch lernen können im Hinblick auf seine eigene Selbstinszenierung, seine Auftritte, seine Erwartungen und derlei mehr.
Auch die Inflationsheiligen sind Apokalyptiker. Viele von ihnen prophezeien ebenfalls ein tausendjähriges Reich. Als Künder dieser neuen Zeit sehen sie selbstverständlich sich selbst. So wie Adolf Hitler, dessen Vokabular vor 1933 ebenfalls von religiösen Metaphern durchdrungen ist. Oft bemüht er die Vorsehung, spricht von gefallenen Mitstreitern als Märtyrern und behauptet, Zitat, im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln.
Und alle Beobachtungen zeigen ja auch die große Beimischung spiritueller Elemente innerhalb des Aufstiegs der NSDAP und dann ihrer Festsetzung, ja bis hin sozusagen zur Verdeutschung des Charisma-Begriffs im Wort Heil.
Hitler war tatsächlich in vielem nur eine Mutante des Typus Inflationsheiliger,
lautet eine These des Historikers Ulrich Linse. Er führt aus:
Zunächst selber ein Wanderprophet, fand er auf die gleichen sozialen und spirituellen Ängste der Zeitgenossen ähnliche Antworten wie die Inflationsheiligen. Unübersehbar ist der gleiche Kult der erlösenden, heroischen Führerpersönlichkeit.
Rein physisch hat Hitler sich diese Zukunft bekanntlich zunächst ersprochen und erschrien. Hat er sich dem Publikum zunächst mit seiner Stimme aufgedrängt, verstand er rhetorische Überwältigung als seine eigentliche Berufung. Überwältigung möglichst von Menschenmassen.
So beschreibt die Kulturwissenschaftlerin Claudia Schmölders den jungen Hitler in ihrem Buch »Hitlers Gesicht – Eine physiognomische Biografie«. Die Flugblätter und Zeitschriften Heusers, Muck Lambertis und anderer Inflationsheiliger tragen eine Zeit lang auch das Hakenkreuz. Leonhard Starks Zeitschrift führt im Kopf links das Hakenkreuz und rechts Hammer und Sichel. Stark will die Verunsicherten und die Inflationsverlierer im Namen des Herrn vereinigen. Bisweilen meint er damit Jesus, bisweilen sich selbst. Zurück zu Starks Vita. 1924 stellt auch er sich mit seinem Starkbund zur Reichstagswahl. 1925 bewirbt er sich wie Heuser auf die Position des Reichspräsidenten und scheitert kläglich. Ende der 1920er Jahre wird er wieder sesshafter Bürger, emigriert 1936 nach Holland, dann nach Schweden, wird dort Hausmann und veröffentlicht mehrere Bücher zu den Themen Religion und Kulturpolitik. Als der Historiker Ulrich Linse Ende der 1970er Jahre Kontakt zu ihm aufnimmt, behauptet Stark, einen Roman über Heuser und eine Autobiografie geschrieben zu haben. Einblicke will er Linse allerdings nicht gewähren. Leonhard Stark stirbt irgendwann in den 1980er Jahren in Stockholm. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 erhalten einige der vermutlich an die 100 Inflationsheiligen einen letzten Auftrieb. Doch spätestens 1933 ist ihre Zeit endgültig abgelaufen. Einige ziehen sich zurück, andere geraten in Konflikt mit den Nazis. Die letzten Überlebenden werden durch ihre lebensreformerischen, naturverbundenen Ansätze in den 1970er Jahren zu Vorbildern der Ökobewegung.
Da kommen auch so jetzt zuletzt, kam auch ein aus Aachen. Ja, Weltverbesserer wollen wir nicht werden. Ich sag, an sich, was ihr unter Weltverbesserer werden, euch vorstellt, das natürlich nicht. Aber in diesem Scheißladen so weiterzuleben, Lust da überzunehmen, wozu bin ich denn geboren? Um mich zu entfalten und um etwas zu gestalten.
Auch wenn Muck Lamberti vor Tausenden predigte und Louis Heuser in der Reichspräsidentenwahl 1925 immerhin knapp 25.000 Stimmen auf sich vereinigen konnte, waren die Inflationsheiligen letztlich kein Massenphänomen. Aber sie hinterließen Spuren, vor allem in den Medien, die ihnen Aufmerksamkeit schenkten und derer sie sich bedienten. Und sie wurden verewigt in zahlreichen literarischen Werken, von Gerhard Hauptmann über Thomas Mann bis zu Hermann Hesse. Was bleibt von den Inflationsheiligen? Vor allem die Erkenntnis, dass Krisenzeiten immer wieder extremen Heilslehren und ihren charismatischen Vertretern Auftrieb geben. Dieser Tage werden gerne Parallelen zwischen unserer und der Weimarer Zeit bemüht. Der Historiker Herfried Münkler steht derlei Vergleichen zurückhaltend gegenüber. International sieht er aber durchaus ähnliche Mechanismen am Werk. Nicht zuletzt bei den Evangelikalen, die man ja durchaus in der Nachfolge des Pietismus sehen kann.
Wir sind im Augenblick sicherlich in einer Situation, in der Vertrautes, Gewohntes zerbricht, in der das, was Reinhard Koselleck der Gegenüberstellung von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont in den Griff zu bekommen versucht hat, so nicht mehr funktioniert und von daher eine, ja, wenn Sie so wollen, Heilssuche bei relativ großen Teilen der Bevölkerung vorhanden ist. Und da gibt es dann auch diese Übersprünge aus zunächst einmal im weiteren Sinn religiösen Heilssuchern, also Evangelikalen, zu dann auch politischen Heilssuchern, also dann der hohen Affinität der Evangelikalen und verwandter Gruppierungen etwa zu Trump oder zu Bolsonaro und so weiter und so weiter. Also vermutlich ist das Gemeinsame, wenn man beides parallelisiert, die Auflösung des Gewohnten, wachsende Unsicherheit und Ungewissheit und die Suche nach einem, der einen den Weg zeigt. Und dazu braucht man natürlich ein gewisses Vertrauen in den, der den Weg zeigt. Und insofern kommt es nicht von ungefähr, dass es nicht Parteifunktionäre sind, die Politik als Handwerk betreiben und erklären, die dann an die Spitze von solchen Bewegungen treten, sondern Leuten, die in unterschiedlicher Weise Charisma haben.
In der Zeit der Weimarer Republik war man für charismatische Führer besonders anfällig, wobei sich das Religiöse mit dem Politischen oft überschnitt. Und auch wenn drastische Reden wie die eines Louis Heuser so heute kaum noch ein Publikum finden würden, sollte man doch wachsam sein, was neue charismatisch auftretende Heilsbringer angeht. Damit es nicht irgendwann wieder heißt:
Das Reich Gottes, mein Reich Gottes ist gekommen. Ich fühle die Stunde nahen, wo alle, ihrer Ohnmacht überführt, von selbst abtretend sich freuen werden, wenn ich sie ablöse und die Regierungsgeschäfte übernehme.
Das waren die Gurus der 1920er Jahre. Sie hörten ein Feature über die Inflationsheiligen von Ralf Beiderkellen und Christian Berndt. Sie können diese Sendung auch nachlesen auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de/religionen. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.